Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und unser Thema heute sind die Reformprojekte aus dem Bundesgesundheitsministerium, mal wieder. Insbesondere das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, GVSG. Und am Telefon begrüße ich dazu Professor Lutz Hager, den Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbands Managed Care e.V., aus dem zuletzt einiges an Kritik an dem Gesetzentwurf zu hören war. Hallo, Herr Professor Hager.
Ganz richtig. Hallo, Herr Gerloff. Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen.
Professor Hager, wir sprechen ja nicht zum ersten Mal über das GVSG beim Ärztetag. Am 24. April sollte nach den ursprünglichen Plänen das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz durchs Kabinett und damit dann ins parlamentarische Verfahren gehen. Nun ist das mal wieder verschoben worden. Vielleicht ein Blick in die Glaskugel zu Beginn unseres Gesprächs. Was hat das zu bedeuten?
Ja, das bedeutet, dass wir wahrscheinlich im Herbst landen werden mit ernsthaften parlamentarischen Beratungen zu diesem Gesetzentwurf, weil die Politik deutlich macht, dass die Krankenhausreform sozusagen hier auf die erste Schiene gesetzt wird. Mhm. Und auch die ist jetzt ja nicht am 24.04. im Kabinett. Also es tritt auf jeden Fall eine Verzögerung ein. Und ich befürchte, dadurch, dass die Dinge hintereinander auch diskutiert werden, geht uns etwas Entscheidendes verloren, nämlich das verbindende Element.
Der letzte und damit dann offizielle Referentenentwurf kam ja dann Mitte April an die Öffentlichkeit. Damals war die Überraschung groß. Ich erinnere mich an die ersten Mails von Menschen, die den Entwurf gescreent hatten. Kioske raus, Primärversorgungszentren raus, Medizinstudienplätze raus, Gesundheitsregionen raus, hieß es. Was ging Ihnen denn durch den Kopf, als Sie das sahen?
Ja, schwarze Magie in der Gesundheitspolitik. Gestern hatten wir noch einen Gesetzentwurf, heute nur noch den Schatten davon. Ich glaube tatsächlich, genau das ist verloren gegangen. Alles das, was Versorgung nach vorne entwickeln sollte. Und das ist dramatisch, wenn wir uns die Situation vor Auge führen, dass wir heute schon in vielen Regionen Deutschlands schwierige Versorgungslagen haben, dass wir uns demografisch abzählen können, dass die gerade im Bereich der ambulanten Versorgung, im hausärztlichen Bereich noch gravierender werden. Da hilft jetzt kein Klammern an alten Strukturen, sondern wir müssen ja mit neuen Lösungen kommen. Wir müssen in neue Strukturen hineinarbeiten. Genau das waren diese drei Elemente. Und jetzt werden wir sicherlich im Einzelnen noch darüber diskutieren. Aber die einfach zu kappen, setzt das fatale Signal, wir haben auch keine Ideen mehr oder keine Mehrheiten.
Vielleicht auch das, ja. Zur Rekapitulation für unsere Hörer. Welche Punkte, die weiter drin sind in dem Entwurf, sind denn eigentlich jetzt noch wirklich wichtig im GVSG?
Das hat zwei Bestandteile. Das eine geht ja darum, wie wir im GBA nochmal anders und besser zusammenarbeiten unter Einbeziehung der Patientenvertreter und der Pflege und so weiter. Im Vordergrund steht aber sicherlich die Frage, wie wir ambulante Versorgung weiterentwickeln können. Da haben wir jetzt eigentlich nur noch Regelungen zur hausärztlichen Versorgung mit drinnen und zwar innerhalb der bekannten Strukturen, die werden nochmal an der einen oder anderen Stelle verstärkt und auch gewertet. Es soll ja eine zusätzliche Vergütung für HZV-Einschreibungen oder Leistungen geben. Es soll eine Vorsorgepauschale und eine Versorgungspauschale in der hausärztlichen Versorgung künftig geben.
Die Hausärztinnen und Hausärzte waren ja nach der Veröffentlichung des Entwurfs eher guter Dinge, weil eben ihre wichtigsten Punkte, die Sie jetzt da genannt haben, weiter drin sind. Auch die Bonusregelung für die HZV ist ja weiter drin. Professor Hager, hat das vielleicht doch auch seine Berechtigung? Brauchen wir nicht zuerst ein Hausärztestärkungsgesetz, weil ohne Hausärzte die Versorgung doch sowieso zusammenbricht? Oder greift der Ansatz zu kurz?
Also ich finde das völlig richtig, einen Fokus auf die Primärversorgung zu setzen und auch genau hinzuhören, wo bei den Hausärzten und Hausärzten der Schuh drückt. Gleichzeitig halte ich es für dringend erforderlich und einige Elemente sind ja in dem Gesetz auch drin, gerade auch die Hausärzte und die Primärversorgung nach vorne zu entwickeln. Es wird ja immer sichtbarer, dass das eigentlich eine vernetzte Versorgung ist, die wir dort benötigen, mit vielen Beteiligten, dass es nicht die Hausärztin allein ist, sondern eben in einem guten Konzert und Netzwerk, sei es mit fachärztlichen Versorgern, die ja auch teilweise Grundversorgung mit erbringen, sei es mit Pflege, mit Physiotherapie, mit den Akteuren vor Ort. Dieses Netzwerk, das müssen wir knüpfen und stärken und gleichzeitig auch die Erreichbarkeit verbessern. Deswegen ist es auch richtig zu sagen, wir wollen an den Strukturen hier weiterarbeiten und von der Praxis, von der Einzelpraxis zu einem Zentrum hineindenken.
Und welche Punkte fehlen Ihnen dann im BMC und Ihnen persönlich auch am meisten in diesem neuen Entwurf, wo eben diese Primärversorgungszentren nicht mehr drin sind, die Kioske rausgeflogen sind und eben die Regionalisierung auch? Was ist da für Sie am schmerzhaftesten oder ist es alles zusammen?
Also alle drei Elemente, die haben eins gemeinsam, dass sie in die Richtung einer vernetzten Versorgung zielen. Und dass sie weg von dem Fokus sozusagen auf eine einzelne Leistung oder Behandlung eben den Kontext, die Weiterleitung und auch eine stärkere Bezugnahme auf die Patientenbedürfnisse vorsehen. Und das Entscheidende ist, dass wir eben über die einzelne Situation der Versorgung und über den einzelnen Ort der Versorgung hinweg ein Dach bilden, das die verschiedenen Beteiligten vernetzen kann. Und gerade im Bereich der chronischen Erkrankung ist das ja immer eine Vernetzung über eine lange Zeit. Und deswegen schmerzen uns ganz besonders die Primärversorgungszentren, das hatte ich eben schon erläutert, aber darüber hinaus eben auch das Dach zu bilden in einem regionalen Kontext, der dann vor allem natürlich auch Krankenhäuser einbezieht. Und deswegen mein anfänglicher Hinweis auch zur Krankenhausreform und der zweiten eben auch stärker präventive Ausrichtungen ermöglicht. Ich glaube, da sind die DMP und die Herz-Kreislauf-Initiative auch ein wichtiger Ansatzpunkt. Die müsste man hier auch mit einbeziehen.
Die Hausärzte haben ja selber auch so ein Konzept für solche Zentren. Das wäre dann unterhalb der Gesetzgebungsebene. Ist das vielleicht genug?
Ja, wichtig ist einmal, auch in Richtung der Politik zu sagen, was uns nicht hilft, sind Schablonen.
Ja.
Sondern es hilft uns, Gestaltungsspielräume für die Akteure zu öffnen, die gute Konzepte haben. Und dazu zählt das Happy-Konzept des Hausärzteverbandes. Dazu zählen aber auch viele Lösungen und Konzepte, die Praxis- und Gesundheitsnetze vor Ort seit Jahren gefunden haben, wo auch Vernetzung gelebt wird.
Dann kommen wir jetzt mal zu dem einen Punkt, zu dem Sie sich ja selbst geäußert haben, auch vor allem diesen Punkt. Und zwar haben Sie ja zusammen mit dem Bundesverband der Arztpraxis und Gesundheitsnetze, ADA, der Deutschen Gesellschaft für integrierte Versorgung im Gesundheitswesen und dem Netzwerk Deutsche Gesundheitsregionen, haben Sie ja einen Aufruf rausgegeben, dass es eben schlimm ist, dass die Regionalisierung nicht mehr kommen soll. Man weiß ja eigentlich gar nicht genau, warum gerade dieser Punkt auch gestrichen worden ist. Wissen Sie es?
Nein, das weiß ich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Kollateralschaden gewesen ist von dem Lieblingsprojekt des Ministers, den Gesundheitskiosken, für die er keine Mehrheit in der Koalition hatte. Und dann mussten eben die anderen Elemente auch mit dran glauben. Aber umso mehr bin ich optimistisch, dass es gelingt, auch dieses Thema nochmal hochzuheben. Deswegen auch unser gemeinsamer Aufruf, weil wir glauben, das darf auf gar keinen Fall verloren gehen. Denn wenn wir mal aus einer Helikopterperspektive auf diese Legislaturperiode schauen, dann zeichnet sie sich ja dadurch aus, Stichwort Schablone, dass man irgendwie versucht, den großen Plan von oben zu finden. Und glaubt, es gäbe so einen Stein der Weisen, mit dem ein Gesetz eine Lösung schaffen würde. Das ist aber natürlich nicht der Fall, sondern Gesundheitsversorgung, die entsteht nicht nur vor Ort, die wird auch vor Ort zusammengeführt, die wird vor Ort weiterentwickelt. Und alles das, was wir hier in Berlin vordenken, das kann nur sozusagen die Stufe sein, auf der dann die Akteure vor Ort Versorgung gemeinsam entwickeln. Und das kann nur in die Richtung von Vernetzung und Zusammenarbeit gehen. Und wenn man das einmal zusammennimmt, dann folgt für mich ganz zwingend logisch und deswegen vertrete ich das so überzeugt, dass wir regionale Gestaltungsfreiheiten und regionale Instrumente brauchen, damit es eben auch vor Ort gemacht werden kann. Und es wird nicht aus Berlin kommen.
Was sind da ganz konkret die Forderungen des BMC und der anderen Verbände, die da jetzt mit dabei sind, zu diesem Punkt? Kann man das zusammenfassen?
Ja, es läuft alles darauf hinaus, dass wir ein neues Instrument regionaler Verträge oder Versorgungsverträge brauchen, die den 140a, die Selektivverträge, ergänzen und eine regionale Vertragskonstellation schaffen, in der Krankenkassen und eine Versorgergemeinschaft vor Ort ja aufgrund eines Konzeptes für diese Region Versorgungspfade entwickeln kann, Bedarfe erkennen kann, langfristig die Planung ausrichten kann und dadurch sowohl sicherstellt, die Gesundheitsversorgung sicherstellt. Das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir wirklich alle unsere Kräfte zusammennehmen, um zu schauen, wie können wir Patientinnen und Patienten in der Region gut versorgen. Und das Zweite ist, dass wir eben Gesundheitsversorgung auch weiterentwickeln, weil man den Wert erkennt, weil wir alle wissen, wir haben ein riesengroßes Potenzial, wenn es darum geht, Krankheiten zu vermeiden, Lebenserwartung zu steigern. Wir haben ein volkswirtschaftlich unglaubliches Potenzial, wenn es zum Beispiel darum geht, Krankheitstage zu senken, Frühverrentungen zu senken. All das sind Möglichkeiten, die wir nutzen können. Und da braucht es eben die Player vor Ort, die hier die Dinge klug wieder zusammenfügen.
Und sie können eben dann auch in jeder Region ein bisschen anders zusammengefügt werden. Ist das so?
Ja, und die sollen bitte anders gefügt werden, denn ich rede ja auch nicht im Sandkasten hier, sondern vor dem Hintergrund von mehreren hundert Ärzte und Praxisnetzen, die es seit vielen Jahren gibt, von Krankenhäusern, die natürlich viele Netzwerke mit den Ärzten und Ärzten und anderen vor Ort entwickelt haben. Und all das kann man ja zusammenführen und bräuchte jetzt ein Instrument, in dem es leichter wird zu agieren. Und was diese Regionalverträge eben vor allem von den Verträgen alten Stils, den 140a-Verträgen, unterscheiden soll, ist, dass es keiner gesonderten Einschreibung für die Versicherten bedarf und dass alle Krankenkassen teilnehmen sollen oder diesen Vertrag gegen sich gelten lassen sollen, sodass das sozusagen die Normal- oder Regelversorgung in dieser Region dann wird.
Waren denn die Regelungen, die da bisher im GVSG für die Regionalisierung vorgesehen waren, ausreichend?
Nein, ich glaube nicht. Und insofern bin ich auch ein bisschen froh oder kann dem auch etwas abgewinnen, dass wir jetzt nochmal werben können für eine Umsetzung, die weniger formalistisch ist und die auch weiterreichend ist. Und war weniger formalistisch, was das GVSG gemacht hat, das hat relativ detailliert beschrieben, dass die Kommunen dort Verträge schließen sollen und dass man sich Kosten für Stellen dann teilen soll mit den Krankenkassen. Das hatte so eine gewisse Analogie zu den Gesundheitskiosken. Ich glaube, sowas brauchen wir gar nicht, weil die Beteiligten vor Ort, die können das alles sehr gut selber gestalten. Das Zweite, was nicht vorhanden war, ist, dass definiert wurde, welche Freiräume eigentlich diese Regionen oder diese Regionalverträge haben sollen, um auch über das hinauszugehen. Das ist ja das Entscheidende, dass wir in der Lage sind, auch etwas Neues zu schaffen. Und da müssen wir auch über die bisherigen Beschränkungen hinausgehen können.
Wie viel Geld müsste denn dafür überhaupt investiert werden, um eine solche Regionalisierung voranzubringen? Ich habe das ein bisschen als widersprüchlich empfunden. Einerseits wird ja in Ihrem Papier, das Sie rausgegeben haben, auf den Transformationsfonds rekurriert. Also Geld ist dann sicher nicht schädlich. Ja. Andererseits sagen Sie, naja, eigentlich wäre es ja durchaus kostenneutral. Also man müsste erstmal kein Geld extra dafür geben. Wie sieht das aus, wenn Sie das mal so insgesamt betrachten?
Ja, ich glaube, zuallererst müssen wir uns einmal an die eigene Nase fassen, alle im Gesundheitswesen als Gestalterinnen und Gestalter. Denn wir dürfen uns jetzt eigentlich nicht beklagen, dass die Politik nicht liefert, sondern wir müssen selber uns auch hinterfragen, was haben wir denn geliefert in den letzten Jahren und was können wir eigentlich liefern? Und vor dem Hintergrund alles dessen, was wir wissen über eine vernetzte Versorgung, eine Versorgung, die digitale Möglichkeiten nutzt, eine präventiv angelegte Versorgung, Stichwort BMP, wissen wir, was für enorme Wertpotenziale auch in einer besseren Versorgung drinstecken. Also das Teuerste und das Unsinnigste ist tatsächlich nichts zu tun, sondern wir sollten einsteigen in solche Vernetzungslösungen. Und das müssten alle Akteure eigentlich auch aus eigenem wirtschaftlichen Interesse müssten das tun können. Deswegen sage ich erst einmal zunächst, das kostet kein Geld. Und natürlich kostet es dann doch Geld, wenn es darum geht, sowas im Konkreten über eine Anlaufphase zu finanzieren und zu ermöglichen. Und deswegen unsere Vorschläge zu schauen, wo im System sind denn heute schon Innovations- und Fördermittel, die wir damit auch in Verbindung bringen können.
Vielleicht mal ganz grundsätzlich gefragt. Ich meine, diese Modelle, das ist ja alles letztlich subsidiär organisiert. Das heißt, auf der unteren Entscheidungsebene wird eigenverantwortlich über Mittel entschieden. Woran liegt das eigentlich, dass diese Modelle nie so richtig zum Zuge gekommen sind? Es gab ja dann die Geschichte, dass die Praxisnetze gefördert werden sollen. Das gilt auch, glaube ich, immer noch von den KV'n. Aber so richtig den Durchbruch haben diese Modelle ja nie geschafft. Woran liegt das eigentlich?
Ja, es liegt sozusagen in die Gründungsgeschichte unserer Republik zurückreichend darin, dass in der Gesundheitsversorgung eben so eine subsidiäre regionale Ebene überhaupt nicht angelegt ist.
Okay.
Die ist sozusagen besetzt durch die Partner der Selbstverwaltung und die waren anfangs ja auch noch regional, wenn man sich an die Zeiten erinnert, wo es über 1000 Krankenkassen gab, viele sehr, sehr regional, wo die kassenärztlichen Vereinigungen in Regionen und Regionalbezirken organisiert waren. Und das haben wir alles Stück für Stück zurückgebaut zugunsten einer größeren Zentralisierung. Und die Gesetzgebung in Berlin ist ja auch immer invasiver geworden. Das ist eine typische Logik von Politik, dass man versucht, Problemlösungskompetenz zu demonstrieren, indem man eben, und das beobachten wir gerade in Reinform, indem man sozusagen Luftschlösser baut von Lösungsversprechen, die man da hat. Also man versucht immer stärker hineinzuregieren in das System. Das ist sozusagen der größere politische Kontext. Und der zweite politische Kontext ist ja, dass wir die Möglichkeiten, die wir durchaus haben, das hatte ich eben schon gesagt, nicht genutzt haben. Mhm. Es gibt den Paragraph 87b, ist es glaube ich, Förderung der Ärztenetze. Das ist auf einem sehr, sehr bescheidenen Niveau geblieben. Das ist wirklich ein Versäumnis auch der kassenärztlichen Vereinigungen, sage ich jetzt mal in Toto, wobei ich sie gar nicht alle einschließen will. Aber wenn wir das 10 Jahre lang aktiver betrieben hätten, dann würden wir heute auch ein sehr viel stärkeres Fundament aufsetzen.
Ah ja, okay.
Um dort ein Beispiel zu nehmen.
Wir reden jetzt über Schablonen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es Beispiele, die ja so ein bisschen Leuchtturmprojekte sind. Kommen wir zu einer solchen Kooperation. Das gesunde Kinzigtal war da ja lange so eine Art Leuchtturm. Hier hat die AOK aber dann ihr Engagement trotz immer wieder vorgelegter, zumindest auf den ersten Blick, doch ja positiver Ergebnisse, ihr Engagement doch zurückgefahren jetzt. Sie beobachten ja diese Dinge relativ intensiv, Herr Professor Hage. Was war dort eigentlich der Grund dafür, dass das jetzt wieder so ein bisschen zurückgefahren wird? Ist Regionalisierung am Ende doch zu teuer? Ich habe das auch immer so ein bisschen als Konkurrenz empfunden. Warum macht die AOK gleichzeitig die HZV und dieses Regionalisierungskonzept? Ist ja eigentlich so ein bisschen vom Ansatz her in eine ähnliche Richtung gedacht zumindest.
Ja, und ich fand das eigentlich auch immer sehr klug von der AOK Baden-Württemberg zu sagen, wir sammeln da mit verschiedenen Partnern Erfahrungen, ja, und wir schauen das genau an und wir werten das aus. Und aus meiner Sicht geben die Ergebnisse vom gesunden Kinzigtal, die sind im Übrigen ja vor kurzem in einer großen OECD-Studie untersucht worden und haben da recht beeindruckende Ergebnisse erzielt, wie auch die Evaluation der hausarztzentrierten Versorgung. Kurzum, das sind beides Ansätze, die für sich eine Stichhaltigkeit haben. Und ich glaube eben, dass das gesunde Kinzigtal noch ein zusätzliches Potenzial hat, weil es eben eine bevölkerungsorientierte Perspektive hat. Das heißt, man hat den gesamten Radius der Versorgung, man hat die gesamte Bevölkerung. Und wenn man einen positiven Effekt, den man sehen will, den muss man auf dieser Gesamtebene erreichen. Deswegen ist es für mich eigentlich richtig umfassend gedacht. Und wenn ich es richtig beobachtet habe, dann setzt die AOK Baden-Württemberg ja auch die Zusammenarbeit und das Engagement fort, wenngleich vielleicht in veränderter Form.
Die Hausärzte, jedenfalls der Verband, hat ja letztlich kommentiert auch zur Regionalisierung letztlich, dass dabei teure Doppelstrukturen aufgebaut würden. Frei nach dem Motto, da kommen wir wieder zu dieser Konkurrenzsituation, wenn Patienten durch die HZV sowieso optimal durch das System gesteuert werden, wozu braucht es dann noch Regionalisierung? Ich mache sozusagen jetzt mal den Advocatus Diaboli. Ist da nicht etwas dran an dieser Argumentation?
Naja, ich glaube, dass das zusammenpasst. Also erstmal glaube ich, mit Blick eben auf die Ärzte und Praxisnetze, die sich gegründet haben, die es gibt, die ja auch keine Doppelstrukturen sind, sondern die eben effektive Vernetzung sind, glaube ich, dieses Argument fällt weg. Man kann den Eindruck bekommen, wenn man in das GSVG-Alter Lesart hineinblättert, dass das so hätte passieren können. Aber das ist, wie gesagt, gar nicht das, wie regionale Versorgung vor Ort gelebt wird. Und dann möchte ich nochmal herausstellen, dass eben Primärversorgung und regionale Versorgung zwei Seiten derselben Medaille sind. Primärversorgung, Primärversorgungszentren oder hausarztzentrierte Versorgung, all das ist eine vernetzte Primärversorgung auf der Mikroebene. Und das wiederum ist Grundlage für eine regionale Zusammenarbeit, die dann diese Netzwerke breiter fasst, die stärker interdisziplinär fasst, die über die gesamte Bandbreite von Indikationen und bis hin zur Krankenhausversorgung passt.
Wenn man das jetzt nochmal grundsätzlich betrachtet, eine gute Lösung für alle versus das Ringen um die beste Kooperation in der jeweiligen Region, könnte dann Letzteres am Ende tatsächlich effizient sein? Oder würden Sie sagen, so ein bisschen klang es eben an, am Ende braucht man beides? Ist es so?
Ja, ich will vielleicht, bevor wir sozusagen da technisch einsteigen, einen Gedanken vorwegschieben. Denn ich glaube, man braucht es auch, um überhaupt Versorgung der Zukunft mit den Menschen vor Ort zu gestalten. Denn logischerweise kommen auf uns Veränderungen zu. Und wer sollte das kommunizieren? Ja, nicht die Politik aus Berlin. Die wird sozusagen die Früchte ihres Handelns am Ende wahrscheinlich im Landtagswahlen dieses Jahr sogar noch ernten. Sondern am besten ist es doch, wenn die Beteiligten im Gesundheitswesen selber vorangehen und sagen, wir haben uns kluge Lösungen entdeckt, wir können das hier vor Ort machen und wir können auch begründen und erklären, warum wir glauben, dass es funktioniert und es besser wird und wir stehen dafür ein. Also das, glaube ich, ist erst einmal ein ganz wichtiger Begründungszusammenhang auch für regionale Versorgung.
Mhm. Also auch Stärkung der Demokratie dann, weil die Menschen vor Ort beteiligt sind.
Ja, ganz wichtig. Gesundheitsversorgung sollte viel mehr in den Mittelpunkt rücken. Das ist ja ein bisschen, führt ja ein Schattendasein. Ist uns ja allen nochmal deutlich geworden, als es um die Besetzung des Bundesgesundheitsministeriums in den letzten Koalitionsverhandlungen ging. Aber es gilt auch auf Länderebene. Gesundheitspolitik ist noch nicht, hat noch nicht den Fokus, den sie verdient und den sie braucht. Gerade dann, wenn wir sagen, Gesundheit heißt auch Mitwirkung. Wir reden auch viel über Patientensteuerung und es ist richtig, dass wir dort Gedanken austauschen und Konzepte entwickeln, aber die müssen letztendlich auch auf Akzeptanz treffen und es muss klar werden, dass Gesundheitsstrukturen vor Ort, dass wir die dann erhalten und entwickeln können, wenn auch die Menschen da selber ein Stück weit mit in die Richtung gehen.
Mhm. Dann blicken wir jetzt Richtung Ende unseres Gesprächs nochmal zur Krankenhausreform. Sie haben ja angeregt, den Transformationsfonds dazu zu nutzen. Wir haben es eben schon kurz angesprochen, regionale Strukturen einer engeren ambulant-stationären Zusammenarbeit aufzubauen. Was schwebt Ihnen da konkret vor? Und wer wäre da im Lead? Die Kliniken oder die niedergelassenen Ärzte? Oder sagen Sie, das kommt drauf an?
Ja, der Krankenhaustransformationsfonds selber ist ja ein Gegenstand heißer Diskussionen, so wie ich ihn verstehe. Ist er ein Umbaufonds, den Krankenhäuser beanspruchen können?
Mhm.
Und das will ich auch gar nicht verändern. Ich will nur sagen, wenn wir Krankenhausversorgung in die Zukunft denken, dann kann das ja nur auch eingebettet sein in eine ambulant-stationäre Zusammenarbeit. Ich verweise an der Stelle einmal auf die Studie, die Benedikt Simon vor einiger Zeit im New England Journal of Medicine veröffentlicht hatte, wonach Liegezeiten bei einer Hüft-OP in Deutschland so um eine Woche liegen. In den USA ist es auf einen Tag verkürzt worden, weil man dort eben prästationär, poststationär das in Versorgungsketten organisiert. Und deswegen sage ich, gerade Krankenhausversorgung darf nicht separat gedacht werden, sondern muss in Versorgungsketten gedacht und organisiert werden, in Vernetzung mit den Partnern in der Region. Und deswegen ist es eine logische Konsequenz, dass der Krankenhaustransformationsfonds genau solche Netzwerke auch als Förderkriterium aufnimmt.
Professor Hager, wir sind jetzt bei der Klinikreform. Wir haben ja jetzt gerade in der ARD gesehen, wie die Krankenhausversorgung oder die Versorgung, die Gesundheitsversorgung im Jahr 2049 aussehen könnte. Charité 2049, das war ja nun gerade im Fernsehen. Wie würden Sie das, was Sie dort gesehen haben, im Zusammenhang mit der ganzen Krankenhausreformdebatte sehen?
Das hat mich sehr angesprochen, weil diese Zukunft, die da gezeigt wird, die ist dann doch gar nicht mehr so weit weg. Also 2049 ist zwar noch nicht übermorgen, aber es ist eine Zukunft, in der wir uns alle wiederfinden werden. Und insofern ist es eine wichtige Frage für uns, in was für einer Zukunft wollen wir uns eigentlich wiederfinden? Und wir bekommen dort ein Bild vor Augen geführt, das, an dem können wir uns mal abarbeiten. Und da tauchen shiny new things auf, Technologien und Organe aus dem Drucker und noch viel mehr. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist eigentlich eine gesellschaftliche Wirklichkeit rund um Gesundheitsversorgung, die ich fast schon als Dystopie bezeichnen würde, die gerade zeigt, dass es uns nicht gelungen ist, die Menschen mitzunehmen, dass es uns nicht gelungen ist, Gesundheitsversorgung für alle zu organisieren, sondern krude Rationierungssysteme dort greifen müssen. Wie gesagt, in dieser Wirklichkeit möchte ich mich nicht wiederfinden. Und umso wichtiger ist es eben, heute schon in Strukturen reinzuarbeiten, die eine andere Wirklichkeit möglich machen.
Dann kommen wir jetzt zur allerletzten Frage, die ist dann wieder ein bisschen profan im Vergleich zur Charité 2049. Da geht es um die Primärversorgung an Krankenhäusern. Das ist ja jetzt aktuell vorgesehen im Entwurf zur Krankenhausreform. Kann das am Ende, das ist wirklich sehr profan, kann das am Ende tatsächlich mehr sein als Rosinenpicken bei bestimmten Leistungen?
Ich glaube, genau da macht die Regionalisierung und das Dach, das man über verschiedene Versorgungsangebote spannen kann, den großen Unterschied. Denn wenn das einfach so stehen bleibt, dann ist es eine Rosinenpickerei, die wahrscheinlich überhaupt nicht hilfreich ist, weil es keinen Grund gibt anzunehmen, dass Krankenhäuser jetzt sozusagen einfach, indem sie ein Türschild Allgemeinmedizin an die Tür kleben, dass sie dadurch gute hausärztliche Versorgung leisten. Ich glaube, das ist zu einfach gedacht. Und deswegen ist es völlig richtig, da eine Rosinenpickerei zu befürchten, die wir nicht wollen. Im Gegenteil, wenn wir es tatsächlich in einem gemeinsamen Konzept vor Ort organisieren, dann kann das schon eine Lösung sein für bestimmte Konstellationen, wenn die Partner dann eben gemeinsam auch drauf schauen, dass es richtig gemacht wird.
Dann wollen wir mal gucken, was da sich noch tut. Herr Professor Hager, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Die Reformdebatte geht weiter auf den Kabinettsentwurf. Können wir weiter gespannt sein, mal sehen, wann er kommt und was dann drinsteht. Vielleicht können Sie ja mit Ihrem Appell sogar noch was bewirken. Wir werden sehen. Es wird sich sicher mal wieder die Gelegenheit zum Austausch ergeben. Alles Gute für Sie.
Ganz vielen Dank, Herr Gerloff. Alles Gute für Sie.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.